Herzlich willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Ja, hallo zu dieser besonderen Folge. Und, haben Sie es gemerkt? Im Intro hat sich etwas verändert. Aus BISA wurde BISA. Hä? Hört sich das nicht gleich an? Ja, exakt, BISA bleibt BISA, nur aus Academy wird Agency. Nach anderthalb Jahren also die Umbenennung. Das liegt daran, dass Agency viel mehr der Ausdruck unserer Identität ist als Academy. Gestartet sind wir als praxisorientiertes Schulungsunternehmen und haben durch den Dialog mit unseren Kunden und auch Geschäftspartnern jetzt in diesen anderthalb Jahren immer mehr gemerkt, dass wir mehr sind als eine reine Academy. Neben unseren effektiven Schulungsformaten, die wir auch nach wie vor noch anbieten, hat auch die Beratung und das Projektmanagement einen wichtigen Stellenwert. Und wir verstehen uns mehr als langfristiger Partner in Sachen IT-Security-Management und Leadership, denn als Schulungsunternehmen, in dem man mal einen Viertageskurs macht. Daher haben wir uns also entschlossen, dieses A in BISA umzutaufen und wir firmieren nun als Bernards Information Security Agency. Darüber hinaus wird es eine weitere Neuerung geben in diesem Podcast, denn wir starten mit dieser Folge unser neues Interviewformat Cookies oder Kekse, Digitalisierung, die schmeckt. Das heißt, die Solo-Folgen wird es so natürlich auch weiterhin geben und zusätzlich ergänzend eben diese Interviewreihe mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Forschung. Mal sehen, wen wir da alles vors Podcast-Mikrofon bekommen. Wir haben schon einige Interviews aufgezeichnet, die wir auch in den nächsten Wochen entsprechend hochladen werden. Darunter ganz spannende Gäste. Ich will da noch gar nicht so viel verraten. Lassen Sie sich einfach überraschen. Kurz zur Organisation. Die Interviews sind in der Regel irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten lang. Und wir werden das so organisieren, dass wir diese Interviews in zwei Teile schneiden werden. Diese zwei Teile jedoch am selben Tag veröffentlichen. Warum machen wir das? Das hat den Hintergrund, dass viele Menschen davor zurückschrecken, direkt eine 60-minütige Interviewfolge zu hören und stattdessen lieber ja kleinere Portionen haben möchten. Und dann gibt es wieder diese, die sagen, ja, 60 Minuten Interview ist doch überhaupt kein Problem. Und deswegen machen wir einfach zwei Teile, das heißt die das lieber in kleinen Häppchen haben wollen, die können das sich in kleinen Häppchen anhören und die das am Stück hören wollen, können es am Stück hören. So, genug der Vorrede, dann starten wir jetzt mit dem Interview. Ja, für diese Folge habe ich einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen, der, wie ich ursprünglich, nicht aus der Informationssicherheit kommt, jedoch mittlerweile in dieser Zuhause ist und sogar seit vielen Jahren Lead Auditor für die ISO 27001 Norm ist. Michael Monka, herzlich willkommen. Schön, dich hier im Podcast zu haben.
Hallo.
Michael, du bist ISO 27001 Lead Auditor, wie gerade erwähnt, und prüfst die Informationssicherheitsmanagementsysteme kleiner, mittlerer und auch großer Unternehmen. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Wolltest du das schon immer werden? Ist das ein Kindheitstraum von dir gewesen? Oder nimm uns doch mal ein wenig mit durch deinen Lebenslauf und was du so bisher beruflich gemacht hast.
Ja, gerne. Also das war kein Kindheitstraum von mir. Ich habe am Anfang völlig was anderes gemacht und das ist auch, glaube ich, bei den meisten so, dass man seinen Job irgendwann findet oder das, was man gerne macht. Also alles gestartet bei mir ist mit dem Studium der Sozialwissenschaften in Bochum. Und hört sich jetzt vielleicht sehr weit weg an. Die Schwerpunkte in dem Studium waren, die Analyse von Sozialstrukturen in Deutschland zu machen. Und da haben wir viel Statistik gemacht, viel untersucht, wie es in der Gesellschaft irgendwie vorangeht, auch in Organisationen und so weiter. Und zweiter Schwerpunkt war die Gesundheitsökonomie. Also alles, was mit Krankenhäusern, Krankenkassen, unserem Gesundheitswesen irgendwie zu tun hat. Und ein erster Hinweis vielleicht darauf, was ich später irgendwann mal oder jetzt mache, war meine Promotion. Das war nämlich im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich habe darüber geschrieben, wie man statistische Ergebnisse auswertet. Also wenn man ein Ergebnis hat, wie man das sozusagen beschreiben kann, die Erläuterung machen kann. Weil das ist immer sehr schwierig, das Ergebnis dann auch zu interpretieren. Das war aber sehr allgemein, auf einem hohen Level. Ich habe dann den zweiten Schwerpunkt sozusagen weiterverfolgt, die Gesundheitsökonomie, und bin am Institut für Krankenkassen angefangen. Da war ich ungefähr 4,5 Jahre, habe da Auswertungen gemacht über Krankenhäuser und Krankenhausthemen. Und dann hat mich ein IT-Dienstleister angesprochen, da kommt schon der erste Fingerzweig vielleicht dahin. Die wollten einen Gesundheitsbereich aufbauen und die haben es einfach nur elektronisch gemacht oder programmiert und sie wollten einen inhaltlichen Hintergrund dabei haben und da habe ich mitgeholfen. Aber ich kam natürlich ganz stark mit IT-Themen schon in Kontakt. Also habe jetzt nicht irgendwas programmiert oder so, aber habe den Leuten im Grunde schon erläutert, was fachlich umzusetzen ist. Und danach bin ich in eine Selbstständigkeit gegangen, einmal sozusagen mit Schwerpunkt wirklich im Gesundheitswesen. Das waren so 7, 8 Jahre und danach habe ich mich dann Teil 2 der Selbstständigkeit übergreifend orientiert, und zwar für Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen. Ich bin jetzt auch selbstständig als Inhaber und arbeite in einem Netzwerk zusammen und berate hier schwerpunktmäßig in der Digitalisierung, aber auch in der IT-Sicherheit, aber auch noch bei ein paar anderen Themen, also Analysen des Unternehmens, solche Sachen.
Ja, Netzwerk ist ein gutes Stichwort. Kennengelernt haben wir uns ja offline, also nicht online, auf einer Netzwerkveranstaltung, nämlich vom BVMW, vom Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Wie wichtig ist dir denn ein gutes Netzwerk und auch gemeinsame Kooperation bei deiner Arbeit? Und wie hat sich dieses Netzwerken in den letzten Jahrzehnten deiner Ansicht nach verändert? Und wie hat sich es vielleicht auch seit Corona nochmal verändert? Und wie meinst du, wird es sich vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren nochmal verändern? Wie ist da deine Einschätzung?
Also da würde ich ganz klar sagen, ohne Netzwerken geht gar nichts. Also und das ist auch ein Tipp an jeden, der sich irgendwie selbstständig machen will, der ein Startup gründet oder so, sich zu verbinden, mit anderen Leuten zu treffen. Nicht den Gedanken zu haben, ich komme ja auf Konkurrenz oder auf Wettbewerb und alles, was ich sage, könnte jetzt irgendwie auch verwendet werden, sondern eher positiv daran gehen. Alle Menschen stehen da vor den gleichen Thematiken. Und es ist schön, sich dann auszutauschen. Wir haben bestimmte Themen bei unserem Treffen und jeder sagt aus seiner Perspektive etwas dazu, erläutert das, woran andere partizipieren. Dann kommen auch Dinge zustande. Also ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Kooperation danach, dass man dann sagt, lass uns mal gemeinsam ein Thema bearbeiten, platzieren, vortragen oder vielleicht auch in einem Projekt gemeinsam machen. Das hilft einfach dabei, also man ist stärker, wenn man das zusammen macht, und das kommt alles aus dem Netzwerken heraus. Der zweite Teil der Frage oder das, was du noch gefragt hast, wie sieht es jetzt in Corona-Zeiten aus und wie ist das mit Zoom und Co.? Da bin ich etwas gespalten. Also das Ganze ist mir, also technisch ist das hervorragend, man muss nicht mehr die langen Wege überbrücken, man setzt sich vor den Fernseher, aber es ist, oder von den Bildschirmen, aber es ist, naja, es ist überhaupt nicht vergleichbar damit, wenn man sich mal in einem Raum zusammen irgendwo hinstellt oder bei einer Kaffeepause und dann austauscht. Da sind andere Gespräche möglich. Ich stelle auch fest, da kommt wieder der Sozialwissenschaftler in mir durch, also die Gruppenbildung. Man hat keine Gruppe, man hat nur einzelne Bilder auf einem Bildschirm. Und die Gespräche sind anders. Es gibt keinen Smalltalk mehr. Und wenn Smalltalk ist, hat er eine andere Struktur. Also das vermisse ich und bin auch froh, dass das wieder kommt und sich jetzt so langsam wieder entwickelt. Ich sehe auch noch einen weiteren Punkt, da kommen wir auch später nochmal auf das Thema IT-Sicherheit. Ich sehe eine Gefahr darin, dass man die Inhalte, die man über Zoom und Co. preisgibt, dass die gehackt werden können. Also ich stelle mir jetzt Konferenzen vor wir machen es ja auch bei Audits oder so. Wenn es nicht geht, dann machen wir es über Zoom. Das muss ja so sicher sein, dass da keiner reinschaut, weil dann würde er ja Informationen bekommen, derjenige, Ja, die sind erstklassig. Das würde in einem Raum nie der Fall sein. Da müsste man schon eine Wanze irgendwo hinlegen. Ne? Und das wird aus meiner Sicht zu wenig beachtet. Und da sollte man gucken, dass man sich abschottet, dass man Programme baut, die absolut sicher sind und sich nicht auf Open Source oder irgendwas anderes, also nicht Open Source, aber öffentliche Programme, umsonst Programme kapriziert. Ja, und für die Zukunft wünsche ich mir, also wenn es mit so einer Software weitergeht, dass man andere Möglichkeiten hat, dass man individuelle Gespräche machen kann, dass man sofort kleine Räume hat, die absolut sicher sind, wo man aus dem, wenn man mit einer Gruppe spricht, sofort mal ein Zweiergespräch machen kann und nicht über einen öffentlichen Chat, und das muss absolut sicher sein. Ja, ansonsten gerne wieder öffentliche Räume, wo man zusammenkommen kann, sich sieht, face to face.
Das persönliche Zusammenkommen. Ne? Deswegen sitzen wir jetzt auch tatsächlich persönlich zusammen, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Genau. Ja, jetzt sind wir ja beide in dem Bereich Informationssicherheit unterwegs und dann auch noch Management von Informationssicherheit. Und sagen wir mal so, vom Image her ist ja Management von Informationssicherheit, das klingt ja schon sehr angestaubt. Ne? Mhm. Frage an dich, zu Recht oder zu Unrecht, dass es angestaubt ist? Und welche Vorteile siehst du denn, wenn Unternehmen sich dazu entscheiden sollten, Geld in IT-Sicherheit zu investieren?
Also ich kriege die Frage oft gestellt und sag immer dazu, also Digitalisierung und IT-Sicherheit verhalten sich wie Yin und Yang. Das eine geht oder das andere nicht. Also das vergisst man meistens, weil das eine ist halt produktiv und das andere ist, ja, man muss die Produktivität nachweisen. Aber man muss ja nur schauen, wer jetzt alles gehackt wird. Und das sind jetzt nicht die kleinen Unternehmen, also es sind auch kleine Unternehmen, aber in die Presse kommen halt auch große Unternehmen oder politische Institutionen oder einzelne Personen. Und da fragt man sich, die haben ja die Mittel, um eine IT-Sicherheit aufzubauen. Also da fehlt es ja nicht an dem Geld. Mhm. Und das wird bereitgestellt. Und trotzdem werden sie gehackt. Und es vergeht keine Woche, wo nicht irgendeine Meldung da durchkommt, wo man ein Telefonat oder Daten abgezogen hat oder einen Erpressungsversuch gestartet hat. Das jetzt. Und ich befinde mich ja im Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen. Das klarzumachen ist, glaube ich, für mich immer die allerhöchste Priorität. Also Digitalisierung ja, aber nur im Paket mit der Sicherheit und Informationssicherheit insgesamt. Es geht nicht nur um IT-Sicherheit, weil Informationssicherheit und Datenschutz sind auch Themen, die man hier berücksichtigen muss. Und wenn ich jetzt so Berichte lese, Fachberichte lese, dann sehe ich, wir stehen am Anfang eines Hacking-Zeitraums oder wie soll man sagen?
Ja, Hacking-Zeitalter. Ne?
Zeitalter.
Es gibt ja immer mehr auch von den Einschlägen. Die Einschläge werden immer größer. Jetzt hat ja auch der Bitkom-Digitalverband wieder neue Zahlen rausgegeben. Und die Angriffe mit Ransomware, also mit Erpressungssoftware, Verschlüsselungstrojanern, die haben in den letzten 2 Jahren um 400% zugenommen. Ne? Also es wird immer mehr.
Ja. Ja, ich gucke immer viel auch auf alternative Sachen, also Chaos Computer Club oder Einzelpersonen wie Assange oder so, was die dazu gesagt oder geschrieben haben. Und das ermöglicht einen so einen Blick in die Zukunft ein bisschen. Das kommt in den Medien nicht so viel vor, also was die Zukunft ist. Es wird immer nur gesagt, der und derjenige wurde gehackt und wie teuer war das und so weiter. Aber welche technischen Möglichkeiten sich da gerade auftun, das absolute Kennzeichen ist ja, dass man es anonym machen kann. Ja, ich kann ja sonst, wenn ich irgendwo einbrechen will, muss ich das großartig irgendwie organisieren. Aber bei dem anderen kann ich mir so viel Zeit lassen. Ja. Ich kann, und wenn ich einmal eingedrungen bin in so ein System, kann ich auch erstmal mich still und ruhig halten und abwarten, was da passiert und schauen. Und dann lege ich irgendwann los. Das ist ja eine Form des Informationsklaus oder des Verlustes, der sonst, also der nirgendwo sonst möglich ist, ja? Ja, ja. Und wenn da die technischen Dinge auch von der Seite der Hacker noch aufgerüstet werden, da steht uns einiges bevor und da wird noch was vieles, vieles kommen.
Ja, ja, am Ende ist es ein Katz-und-Maus-Spiel und ein sehr spannendes und auch sehr komplexes Thema. Vielleicht schwenken wir mal rüber zu vielleicht etwas Lustigem. Also du bist ja schon auch jahrelang als Lead-Auditor unterwegs und ich habe ja auch schon Revisionen zahlreiche durchgeführt. Und ich habe da auch so nette, lustige Stories erlebt. Zum Beispiel war ich einmal bei einer Revision in einem Ministerium und plötzlich tropfte mir während der Prüfung im Serverraum Wasser auf den Kopf. Also das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Oder ich habe schon mal so spannende Orte geprüft wie eine Justizvollzugsanstalt oder ich war mal in einem Atomluftschutzbunker, wo man ja so als Normalsterblicher nicht reinkommt. Hast du auch schon Ähnliches erlebt im Rahmen deiner Tätigkeit als Auditor? Ich meine, da siehst du ja wirklich alles in einem Unternehmen, wenn es geprüft wird.
Als Auditor war es nicht so viel, aber eine andere Sache. Aber ich fange mal mit dem Auditorentätigkeit an. Also das Kurioses, was wir einmal erlebt haben, dass eine Meldung reinkam im Audit, dass jemand gesagt hat, wir werden erpresst, mitten in die Sitzung rein zu dem ISB, also Informationssicherheitsbeauftragten. Und da war natürlich Panik, wir haben es unterbrochen. Und dann hat man sich das Ganze angeschaut und dann war es aber einfach nur ein Bluescreen, der aufgrund eines Systemabsturzes war und es war, ist keiner eingedrungen oder so, das ließ sich dann schnell wieder klären. Was allerdings kurios war, was ich nicht vergessen werde, das ist im Thema der Digitalisierung. Ich habe noch im Angestelltenverhältnis damals, war ich in einem Krankenhaus, in einer psychiatrischen Klinik unterwegs und wir wollten ein Krankenhausinformationssystem, sogenanntes KISS-System einführen und hatten einen Termin und da es auch mit dem Geschäftsführer der Klinik war, haben uns alle schick angezogen und so und sind dann hingegangen und gerade bevor wir zum Empfang kamen, kam uns jemand entgegen mit einem weißen Kittel und hat uns direkt abgefangen und hat gesagt, Sie sind jetzt hier Besucher und so, was haben Sie denn vor? Und haben uns kurz gesagt und uns vorgestellt, ja, dann kommen Sie mal mit. Und dann sind wir mitgegangen und wussten jetzt aber auch gar nicht, kannten den Herrn irgendwie nicht, aber der hat uns ganz straight irgendwie da durchgeführt und auf einmal stand er vor der geschlossenen Abteilung der wollte dann gerade dann klingeln und aufmachen oder so und dann wurde aufgemacht und dann sagte jemand, Herr Müller, netter Versuch. Also es war ein Patient, der sich verkleidet hat und der sozusagen sich immer wieder vorgenommen hat, Leute, die so aussehen, als wenn sie einen offiziellen Auftrag haben oder einen Besuch haben, den führt er jetzt einfach mal in die geschlossene Abteilung rein und verkleidet sich als Arzt. Mhm. Uns wurde dann schnell klar oder so, wir haben uns dann so das weitergesponnen und gedacht, was wäre jetzt, wenn wir da drin wären, hätten gesagt, nee, wir gehören hier gar nicht hin. Obwohl mit dem Auftrag jetzt ein Informationssystem einzuführen oder so, das war...
Ja, der gute Mann, der wäre mit Sicherheit auch ein guter Social Engineer, der sich dann irgendwie verkleidet. Ich glaube, die schauspielerische Leistung, du hast ihm das wahrscheinlich erstmal abgenommen, oder?
Das ist ja tatsächlich wir waren zu dritt, wir haben ihm das zu dritt abgenommen. Mhm. Mich hätte auch einfach interessiert, aus welchen Beweggründen er das gemacht hat, weil er es immer wieder gemacht hat wohl. Also die kannten das irgendwie schon und er ist so gut aufgetreten. Also wie sagt man, Köpenickiade oder haben wir ihn abgenommen. Ja, dann hätten wir versucht zu erklären, glaube ich, in der Abteilung, wie es jetzt mit KISS-System aussieht.
Ja, spannend. Sehr, sehr lustige Geschichte. Cool. Wenn du dir einen Kunden aussuchen könntest.
Ja.
Du hast ja jetzt auch gesprochen, du bist viel bei kleinen und mittleren Unternehmen. Bei wem oder mit wem möchtest du mal arbeiten? Vielleicht hört er oder sie jetzt zu und wir können darüber einen Kontakt herstellen. Würde mich mal interessieren, mit wem du auf jeden Fall mal arbeiten möchtest.
Ja, zwei Sachen dazu. Also ich bin selbstständig und bin gerne selbstständig. Ich würde jetzt gar nicht mehr bei jemandem arbeiten wollen, sondern vielleicht mit jemandem arbeiten.
Genau,
also als Kunden das gerne. Und da kommt vielleicht auch meine sozialwissenschaftliche Herkunft durch und so ein bisschen das zu hinterfragen, kritischer zu sehen. Ich würde gerne Parteien mal beraten. Und zwar, man sagt immer so schön, Digitalisierung, Chancen und Risiken. Also Chancen steht am Anfang und die Risiken werden immer so ein bisschen hinten dran und da redet keiner mehr drüber. Ich würde es umdrehen. Risiken und Chancen. Und ich würde versuchen zu erläutern, was man alles sozusagen anstößt, wenn man Digitalisierung macht. Wir haben im Studium sehr viel Technikfolgeabschätzungen gemacht und darüber gesprochen, was bedeutet das, was hat das für Wirkung, wenn wir dieses, jenes einführen. Damals ging noch um Automatisierung, um Bänder irgendwie im Autowerk und so, was bedeutet das für die Arbeitnehmer. Heute geht es um andere Sachen. Ich kriege nur mit, dass mit wenigen Ausnahmen alle Parteien sagen, wir müssen das machen, das ist die Zukunft, es gibt gar keine Alternative dazu.
Ja.
Man kann das jetzt nicht aufhalten, man sollte es auch nicht aufhalten, weil es viele Vorteile bringt. Aber man muss sich das kritisch angucken Und man muss auch schauen, was für Möglichkeiten bestehen, was wir am Anfang oder eben schon besprochen haben, der Möglichkeiten, das zu hintergehen. Und wenn ich die Fake News Kampagnen sehe, wenn ich sehe, dass man Daten im großen Stile abziehen kann, dass man Daten verändern kann und das Kundenverhalten ändern kann, das findet mir zu wenig statt. Mhm. Und da würde ich mal eine Art öffentliche Awareness oder Partei-Awareness oder so ganz gerne mal anstoßen und mit den Leuten darüber sprechen und auch mal darstellen, was möglich ist. Weil das Thema ist so komplex, dass man noch nicht mal als Experte auf der technischen Ebene alles versteht, bis ins Kleinste, was da passiert und was da passieren kann. Und wir reden immer auf einem sehr hohen Level und da muss man mal ein paar Stufen tiefer gehen und darüber sprechen. Und da würde ich gerne mal beratend tätig sein und sagen, so, ich stelle das mal dar, vielleicht verändert es das Bild etwas und man kann die Digitalisierung etwas anders angehen, vielleicht auch so, dass man immer eine Prüfung damit verbindet oder ein Überlegen damit verbindet, was bewirke ich damit. Das wäre meine Antwort sozusagen.
Ja.
Also nicht auf, ich würde jetzt nicht auf einzelne Kunden zugehen wollen, kleinere Kunden oder so und das dann machen. Das ist sowieso immer das Thema, was ich tue. Aber das an so einer Stelle mal zu platzieren und zum Nachdenken anregen, das finde ich gut.
Ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich habe ja, bevor ich hier bei der BISA angefangen habe, 4 Jahre öffentlicher Auftraggeber beraten. Und das sind... ohne das despektierlich zu meinen, das ist ein besonderer, ein anderer Schlag Mensch. Und vielleicht setzen wir da nochmal an. Du bist ja, wie ich, aus dem Ruhrgebiet ursprünglich. Lebst seit vielen Jahren in Bonn. Und mich würde mal interessieren, da du ja beide Welten sozusagen kennst, und ich bin ja jetzt seit 1,5 Jahren, sag mal, relativ neu in dieser Region Bonn-Köln, unterscheiden sich die Menschen des Ruhrgebiets zu denen aus dem Köln-Bonner Raum? Und eine Frage, die mich auf jeden Fall noch interessieren würde, wie du dazu stehst, ist so dieses Thema Regionalität. Also ist das im Zeitalter, und wir waren da vorhin schon bei Videokonferenzen, ist das überhaupt noch wichtig? Zumal es ja jetzt auch immer mehr Richtung Remote Working geht. Wie siehst du das?
Also ich finde Regionalität sehr wichtig, weil es zeigt einfach gesellschaftlichen Charakter. Wir sind nicht alle gleich. Und ich pendel auch immer noch, also ich bin oft im Ruhrgebiet und habe aber meinen Hauptstandort hier. Das sind zwei ganz unterschiedliche Regionen, auch schon wie sie entstanden sind. Mhm. Also im Ruhrgebiet sind halt viele, als die Kohle sozusagen gefunden wurde, sind viele aus allen europäischen Teilen dazugezogen, aus Italien, aus Polen. Jetzt die zweite Generation sind sehr viele aus der Türkei dazugezogen. Das ist eine andere Entwicklung, die diese Region genommen hat. Und dadurch, dass es einmal hochindustrialisiert war und das auf einmal mit einem Schlag zu Ende war, das hat die Menschen geprägt im Augenblick. Die suchen immer noch nach Identität. Und das ist schade, dass man da nicht früher vielleicht unterstützt hat, politisch unterstützt hat, andere Technologien aufgebaut hat. Langsam wächst sowas Kleines wie die IT-Sicherheit. Da gibt es so kleine Zentren, es gibt eine Fachhochschule da. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Es gibt ein paar Start-ups und Unternehmen, die sich darum gebildet haben. Im Großen und Ganzen, wenn ich da hinfahre, dann bin ich mal etwas erstaunt, weil hier im Rheinland ist eine wirklich andere Mentalität. So ein bisschen mediterranes Flair im Sommer, weil der Fluss da ist, man setzt sich draußen hin. Die Leute sind hier sehr viel lockerer, manchmal auch ein bisschen oberflächlicher, aber auch lockerer. Attention immer Yut Yang ist hier so ein Standardsatz und so.
Ja.
Die Menschen im Ruhrgebiet sind ernster und aber auch direkter. Manchmal sogar ehrlicher auch, ja, von dem, was sie einem sagen. Das ist so von dem Menschen direkt, von dem Wirtschaftlichen her, ist ein ganz klarer Unterschied. Also hier fokussiert sich vieles, Medienlandschaft und andere Dinge sind hier angesiedelt im Ruhrgebiet. Ich komme aus Gelsenkirchen, da merke ich das. Da ist immer noch der Fußballverein Schalke 04 das höchste und größte Event. Ja. Das ist schade. Wenn ich in die Innenstadt reingehe, sehe ich viele 1-Euro-Läden oder Läden, also die nicht mehr das so... das Flair haben, da setzt man sich jetzt hin draußen ins Café und flaniert und schaut sich das an. Das ist schade, das kommt langsam wieder, sehe ich. Mhm. Also das hat lange gedauert, es werden jetzt große Parks angelegt und so. Und ich kann nur hoffen, dass das so weitergeht Aber ich liebe diese Landschaft, weil ich da einfach geboren bin, groß geworden bin und deshalb bin ich einfach öfter da und mag auch diesen Menschenschlag.
Ja, das war der erste Teil des Interviews. Wir hoffen, Ihnen hat es bis hierher schon gefallen. Im zweiten Teil geht es um das Thema Umsetzung von IT-Sicherheit. Es geht um die Frage Digitalisierung, Fluch oder Segen. Dann geht es noch um persönliche Tiefpunkte und Motivation im Berufsleben, im Arbeitsalltag. Und natürlich geht es auch um Umsetzungstipps für Unternehmer aus Sicht von einem Auditor, aus Sicht von Michael Monka. Also hören Sie gleich rein in Teil 2.